Sie hören den Kurier.
Die Pandemie ist nicht vorbei. Das Virus ist nach wie vor unter uns und die Ansteckungszahlen sind nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau.
Gute 8 Monate ist es nun her, dass wir unser Leben quasi heruntergefahren haben. Wir verzichten auf das Treffen von Freunden, Umarmungen und sogar auf das Händeschütteln. Mund-Nasen-Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind zu unseren treuen Begleitern geworden und entweder Homeoffice oder Abstand halten zur Normalität. Nach so langer Zeit mit Einschränkungen steigt die Frustrationsgrenze und vor allem fühlen sich immer mehr Menschen von der Politik alleine gelassen. Warum das so ist und was die Politik dagegen jetzt tun kann, hat Kurier-Online-Chef Richard Grasel mit dem Autor und Journalisten Robert Miesig besprochen. Außerdem hört er von mir klarerweise noch alle Updates zu den neuen Corona-Maßnahmen, die die Regierung heute präsentiert hat. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
Für die nächsten Wochen der Öffnung bedeutet das aus unserer Sicht, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam sehr behutsam vorgehen. Die sinkenden Zahlen, die wir derzeit in Österreich erleben, die sind ein Erfolg, aber sie sind kein Grund zur Entwarnung.
Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der heutigen Pressekonferenz zu den neuen Corona-Maßnahmen gesagt. Von Dienstag auf Mittwoch wurden in Österreich 3.972 neue Infektionen verzeichnet. Insgesamt ist also ein Rückgang zu erkennen. Aber eben nur ein langsamer. Das betont heute auch Vizekanzler Werner Kogler.
Die sinkende Entwicklung des Infektionsgeschehens ist an sich natürlich gut, gibt Anlass zu einem ganz sanften Optimismus. Andererseits, die Entwicklung geht zu langsam.
Daher wird das Leben in Österreich langsam und vor allem schrittweise hochgefahren. Ab 7. Dezember gelten die Ausgangsbeschränkungen wieder nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Soziale Kontakte sollen aber unbedingt weiterhin reduziert werden. Treffen darf man bis zu 6 Erwachsene und 6 Kinder aus einem weiteren Haushalt. Ab Montag dürfen Handel- und Dienstleistungsbetriebe wieder aufsperren. Ebenso öffnen Kindergärten und Pflichtschulen wieder regulär. Oberstufe und Unis bleiben weiterhin im Distance Learning, mit Ausnahme der Matura-Klassen. Die Gastronomie muss sich noch etwas gedulden, denn diese wird erst ab 7. Jänner wieder aufsperren dürfen. Und auch kulturelle Events dürfen erst ab dann wieder stattfinden. Einen kleinen Lichtblick gibt es zumindest in der Kulturbranche. Bibliotheken, Buchhandlungen, Museen und Galerien dürfen ebenfalls bereits ab Montag wieder aufmachen. Theater und Kinos müssen allerdings noch zubleiben. Außerdem plant die Regierung, wie sie es nennen, ein strenges Einreiseregime. Wer also aus einem Corona-Risikogebiet einreist, muss 10 Tage lang unter Quarantäne. Ein Freitest mittels PCR-Test ist nach 5 Tagen möglich. Damit soll verhindert werden, dass Leute, die speziell über die Weihnachtsfeiertage verreisen, das Virus anschließend mit nach Österreich bringen. Ab 24. Dezember sind auch Einzelsportarten im Freien, wie etwa Skifahren, wieder erlaubt und Outdoor-Sportstätten dürfen dann wieder aufmachen. Für die einen sind die neuen Maßnahmen also eine Erleichterung, für die anderen ein weiter Ausharren, bis sie auch endlich wieder aufsperren dürfen. Mit dem heutigen Tag wird auch das Licht am Ende des Corona-Tunnels zumindest etwas größer. Denn die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat grünes Licht für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer erteilt. Es ist weltweit die erste Zulassung für diesen Impfstoff, der den nicht allzu klingenden Namen BNT162b2 trägt. Damit ist also Großbritannien früher als die EU und auch früher als die USA dran. Die ersten Lieferungen sollen schon in wenigen Tagen im Vereinigten Königreich eintreffen. Prime Minister Boris Johnson ist sehr erfreut über die schnelle Zulassung. Er twittert heute: "It's the protection of vaccines that will ultimately allow us to reclaim our lives and get the economy moving again." Auch heute hat wieder gezeigt. Pressekonferenz nach Pressekonferenz nach Pressekonferenz. So etwa könnte man die letzten Monate beschreiben. Fast keine Woche ist vergangen, in der nicht eine Pressekonferenz zu neuen Maßnahmen, Corona-Ampelfärbungen, Impfungen, Intensivbetten, Gastronomie, wirtschaftlichen Hilfspaketen oder was auch immer stattgefunden hat. Und dennoch fühlen sich viele Leute vor allem von der Politik alleine gelassen. Das Gefühl der Einsamkeit und vor allem die Sorge um die Existenz werden bei vielen immer größer. Denn nicht jeder kann sich in der Sicherheit wiegen, dass der Job eh noch da sein wird, wenn dann alles vorbei ist. Nicht jeder hat den Luxus, die nächsten Monatsmieten schon am Sparkonto liegen zu haben. Haben unsere Politikerinnen und Politiker in den letzten Monaten vielleicht zu sehr auf die einfachen Leute vergessen? Hat uns die Politik im Stich gelassen? Darüber hat Kurier Online-Chef Richard Grasel mit dem Autor und Journalisten Robert Miesig gesprochen.
Herr Miesig, Sie haben ein neues Buch geschrieben, wir haben es auch hier mitgebracht, Die falschen Freunde der einfachen Leute. Ein neues Buch, haben Sie mir gesagt, ist gerade in Arbeit, da geht es um das verrückte Leben in der Corona-Pandemie. Wenn man jetzt die einfachen Leute und die Corona-Pandemie sozusagen zu einem Nukleus hier vereinigen, wie geht es den einfachen Leuten derzeit aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, sozusagen die einfachen Leute, auch das kommt in dem Buch vor, die sind ja auch nicht homogen, sondern die sind ja heterogen. Also auch in der Vergangenheit, auch in der normalen Normalität, wenn man so will, ja. Also die Vorstellung, dass es da sozusagen die arbeitenden Klasse oder die Arbeiterklasse, hat man früher gesagt, das war ja früher schon falsch und so. Das sehen wir jetzt in der Pandemie natürlich nochmal dramatischer. Also da gibt es die einen, die quasi an der Front arbeiten und auch ihr Leben riskieren. Also das sind die Pfleger, das sind die Leute im medizinischen Bereich. Das sind diejenigen, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können, von den Paketdiensten bis sonst wohin, die einen viel höheren Stress haben, als sie es normal haben. Dann gibt es die anderen, die im Homeoffice sitzen, vielleicht mit zwei Kindern in einer Vierzimmerwohnung und auch noch Homeschooling und Distance Learning machen müssen. Da gehen die Kinder und wahrscheinlich auch die Eltern die Wände hoch. Dann gab es aber auch sehr viele, also zumindest im ersten Lockdown habe ich das stark bemerkt, man das Gefühl hatte, naja, jetzt geht's eigentlich ein bisschen ruhiger zu. Und im Homeoffice hat man zwar auch zu tun, aber nicht so viel Stress wie sonst, wenn mit Reisen und sonstiges wegfällt. Und das war natürlich eine gewisse Luxussituation. Also das waren vielleicht nicht die ganz einfachen Leute, wie man sich selbst bezeichnen würde. Also wenn du Bobo oder Villenbesitzer bist, war es natürlich einfacher. Aber ich habe es auch bei ganz normalen Leuten aus der unteren Mittelschicht, aus der Arbeiterklasse mitgekriegt.
Dass dieses langsamere Leben vielleicht auch seine Vorteile hat.
Ja, vor allem, weil so, wenn's sozusagen vielleicht in der Rente bist, ein sicheres Einkommen hast und mit der Familie vielleicht mehr Zeit verbringst, als du es normal hast, haben dann Leute gesagt, ja, ich will wachsen zusammen als Familie, das gefällt mir. Also auch so etwas hast du gehabt.
Sie schreiben aber trotzdem, dass die einfachen Leute, wie Sie sie nennen, natürlich jetzt viel mehr Angst auch haben, Angst vor Jobverlust. Da hört man jetzt so viel vom Wandel. Das ist fast mein Lieblingssatz in Ihrem Buch. Wenn ein Mensch vom Wandel spricht, dann ist derjenige, der gut dasteht, vielleicht ein Startup-Unternehmer und will sich weiterentwickeln. Der andere hat Angst davor, dass er gefeuert wird. Ich glaube, so geht der Satz. Genau. Ja. Ist diese Angst jetzt aus Ihrer Sicht in dieser Lockdown-Krise, in dieser Corona-Krise immanent jetzt bei kleinen?
Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube, erstens mal ist es immer da. Also das glaube ich, das ist in den letzten 30 Jahren, dieser permanente Strukturwandel hat ja nicht nur die betroffen, die ihren Job verloren haben oder die man so üblicherweise Prekarität nennt, die in einer chronischen Unsicherheit leben, sondern auch diejenigen, die wissen, dass unsicher für sie werden könnte. Ja, also das, glaube ich, war die Hälfte der Bevölkerung hat so ein Unsicherheitsgefühl. Und natürlich wird es in einer Situation wie jetzt, wo viele in Kurzarbeit sind und viele auch viele extra richtig arbeitslos geworden sind und viele auch diese Angst haben, wie ist mit meinem Unternehmen, wird es meinen Arbeitsplatz in einem halben Jahr noch geben, ist natürlich Ärger geworden. Und es kommt ja auch noch hinzu, viele haben ja, auch wenn sie in Kurzarbeit sind, Einkommensverluste. Erstens mal kriegt man weniger nominelles Einkommen und Überstunden und sonstiges, was für viele wichtiger Gehalt
ist. Man wird ersetzbar, man fühlt sich ersetzbarer, glaube ich, schreiben Sie.
Ja, ich glaube, ersetzbar fühlen sich viele, also diese Zweiteilung des Arbeitsmarktes, die glauben, sie sind unersetzbar und diejenigen, die wissen, sie sind jederzeit ersetzbar und deren man dieses Gefühl auch immer gibt. Das hast du immer und jetzt ist es natürlich dramatischer. Ja?
Viele Menschen fühlen sich, schreiben Sie, alleine gelassen von der Politik, quer von allen Parteien, durchgehend. Was kann die Politik gerade in dieser Zeit, wo man sich vielleicht besonders alleine gelassen fühlt, anders machen? Was fehlt der Politik im Augenblick aus Ihrer Sicht?
Naja, in der Politik glaube ich, erstens mal glaube ich, dass diese Unsicherheitslagen und Menschen, die das Gefühl haben, ja, ich zähle ja gar nicht mehr, ich bin nur mehr so eine Nummer und ich kann jederzeit ersetzt werden, eigentlich von niemandem repräsentiert wird, eigentlich von niemandem. Ja? Selbst die Sozialdemokraten, die Vertretung dieser Bevölkerungsgruppen wären, sagen dann immer, ja, du musst lebenslanges lernen, du musst aus deinem Leben etwas machen. Das ist so eine Anforderung dauernd. Du musst dich dauernd anstrengen, du musst ein anderer werden. Keiner sagt da, es ist okay, so wie du bist und eigentlich als der du bist, steht dir zu, dass du ein sicheres und ein gutes Leben hast. Ja?
Aber wenn ich jetzt ein Politiker bin und sage, ich möchte meine Stimmen maximieren und möchte bei dieser Bevölkerungsgruppe auch wieder stärker, besser ankommen, woran fehlt es aus Ihrer Sicht? Ist es die Empathie, das sich hineinfühlen in diese Gruppe?
Überhaupt das Verstehen der Ängste und der Frustrationen. Ja? Wenn du erst einmal dauernd das Gefühl hast, dein Leben ist unsicher, man dir das Gefühl gibt, du bist nichts wert, weil du bist ersetzbar, und dann auch noch das Gefühl gibst, du bist überhaupt nicht gehört, weil du nicht repräsentiert bist, dann macht es ja aber etwas aus jemandem. Ja? Und wenn es nicht nur aus einem, sondern aus großen Bevölkerungsteilen. Und ich glaube, ein Großteil der politischen Repräsentanten kann sich in diese Gefühlslage überhaupt nicht hineinversetzen. Haben es nie erlebt, kommen aus einer ganz anderen Welt.
Mit den falschen Freunden in Ihrem Buchtitel meinen Sie extreme Parteien, populistische Parteien, in Österreich sehr stark rechtspopulistische Parteien. Jetzt haben wir bei der Wien-Wahl gesehen, auch bei der letzten Nationalratswahl, dass natürlich nach Ibiza die FPÖ hier stark verloren hat. Sind das jetzt nur gepackte Stimmen oder glauben Sie, dass dieser Zuwachs bei den einfachen Leuten, bei diesen populistischen Parteien eigentlich nur sozusagen jetzt pausiert?
Naja, sagen wir so, es pausiert sicherlich insofern, als das, was ich gerade geschildert habe, daran hat sich nichts geändert. Also diese Repräsentationslücke könnte man es nennen. Ja, natürlich haben viele aus Frustration dann diejenigen, die gewählt, die sagen, wir sind eure Stimme gegen die da oben. Ja, ist eine relativ einfache Operation. Und da die so versagt haben und sich lächerlich gemacht haben und auch immer mehr weiter lächerlich machen, sind die natürlich jetzt keine Option. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass diese Bevölkerungsteile, die jetzt weiter frustriert sind, aber keine Repräsentation mehr haben, zu den anderen politischen Kräften gehen. Die gehen im Augenblick tendenziell eher in den Nichtwählerbereich. Ein paar wurden gewonnen, sozusagen von Kurz über die Migrationsthema. Ein paar von der Sozialdemokratie waren da vielleicht 30.000 bei dieser Wien-Wahl. Das ist nicht viel, wenn 250.000 weggehen.
Ne? Sie schreiben, solche Menschen, also das Volk zum Teil auch, hat früher SPÖ gewählt, dann eben zur FPÖ und zuletzt Sebastian Kurz und die ÖVP. War das rein die Ausländerfrage?
Nein, das war, also erstens mal glaube ich, muss man aufpassen, weil man immer so tut, es wären reale Personen, die früher SPÖ gewählt haben und dann zur FPÖ gegangen. Da das jetzt schon 30 Jahre ist, reden wir hier auch über Leute, die nie SPÖ gewählt haben, sondern als 18-jähriger Erstwähler FPÖ gewählt haben und jetzt auch schon 40 sind. Ja? Also das vergisst man ja immer. Auch die SPÖ glaubt, das sind unsere Wähler, die wir verloren haben. Das ist schon lange nicht mehr wahr. Ja? Was war jetzt die Frage?
Warum diese Menschen dann trotzdem jetzt zur ÖVP und zu Sebastian Kurz gegangen sind?
Ach so, ja, das sozusagen in einer Situation, wo das Migrationsthema so das große Thema war, was die Debatte beherrscht hat, hat das natürlich gereicht, um Teile dieser Bevölkerungsgruppen, es waren ja eh nicht so viele. Ich meine, da musst du ja das erstmal schaffen. Also, sagen wir mal, ein Simmeringer, frustrierter, älterer Mann aus der Arbeiterklasse, der sich früher respektiert gefühlt hat und heute nicht mehr respektiert fühlt, für den ist es eine große Herausforderung, die Schnöselpartie aus Döbling zu wählen. Da gibt es ja auch einen kulturellen Graben, der nicht so einfach zu überbrücken ist.
Mhm. Wenn wir uns da umschauen, ein bisschen in der Maria-Hilfer-Straße, im Vergleich zum ersten Lockdown, haben wir das Gefühl, es ist die Bereitschaft mitzumachen bei diesem Lockdown doch viel, viel geringer als beim ersten Mal. Worauf führen Sie das vielleicht zurück?
Ich halt dann noch nicht so richtig spazieren gegangen bin, was aber auch vielleicht etwas eine Erklärung ist, weil es ist einfach kalt. Ja? Also ich glaube, im ersten Lockdown, ich habe das damals schon gesagt, wir werden uns noch zurücksehnen nach diesem Frühjahrs-Lockdown. Erstens mal war es neu und damit hat es natürlich auch was krass Interessantes gehabt, auch wenn wir Angst hatten. Ja? Dann war es sonnig und der Sommer ist gekommen. Das heißt, wir sind spazieren gegangen im Prater und es war okay irgendwie für viele. Ja.
Aber was jetzt die Verkehrsströme betrifft und so, hat man das Gefühl, es ist viel mehr los als
das, glaube ich schon. Das ist ja auch nicht so ein Lockdown, nicht? Also damals waren wirklich viel mehr in Homeoffice und wir haben über diese Seuche auch noch nicht so viel gewusst, deswegen haben wir geglaubt, wenn wir an jemanden auf der Straße vorbeigehen, können wir gleich sterben. Jetzt weiß man doch genauer, was sind die Ansteckungsrisiken und was sind sie nicht. Das heißt, natürlich kannst du auf der Straße spazieren gehen, aber du kannst ja auch nichts machen. Also ich meine, warum sollst du denn auf der Straße spazieren gehen? Du kannst weder einkaufen, noch kannst, wenn es da kalt wird, ins Restaurant gehen oder ins Café und dich aufwärmen. Du sitzt dann doch eher daheim und dann machst deine Wege und es ist alles nicht so lustig, dadurch steigt die Gereiztheit. 8 Monate ist auch sehr lang, wenn du eigentlich 8 Monate deine sozialen Kontakte reduziert hast, dann bist du ein bisschen einsam. 3 Wochen ist nicht so arg. Also das spielt alles eine Rolle, glaube ich.
Wir beide haben auf Twitter diskutiert darüber, über das Skifahren. Mhm. Ich habe geschrieben, dass ich kein Problem sehe, weil auf den Pisten steckt man sich nicht an. In der Hütte und in der Gondel kann man das kontrollieren mit entsprechenden Voraussetzungen. Sie haben gesagt, trotzdem soll die Skigebiete nicht eröffnen. Warum vertreten Sie diese Meinung?
Naja, eigentlich bin ich gar nicht so, dass die Skigebiete nicht eröffnen. Nur Tourismus werden wir uns nicht leisten können, weil Tourismus bedeutet, wenn er relevant ist, und er soll ja ökonomisch relevant sein, deswegen macht man es ja, dass die Hotels relativ voll sind, dann sitzen 100 Leute im Frühstücksraum vom großen Hotel oder im Speisesaal, es sitzen 12 in der Frühstückspension im Frühstücksraum, das geht alles nicht und es gibt ja dazu keine Alternative, es ist ja kein Luxus, wenn du auf Urlaub bist, du musst ja essen, ja, also du kommst um die Restauration nicht herum. Das heißt, Urlaub und Ferien wird heute heißen, dass viele Menschen in riskanten Situationen sich begegnen und die Gondel ist dann vielleicht nur das Tüpfelchen am I. Natürlich ist der Sessellift nicht das Problem und das Runterfahren, das ist eh klar. Und das bedeutet natürlich, dass wenn wir das jetzt tun in relevantem Maß, dann werden wir die Zeche einen Monat später zahlen, dann haben wir den nächsten harten Lockdown. Und dann gibt's natürlich auch ein Gerechtigkeitsgefühl. Es fährt ja nicht jeder auf Skifahren. Und dann haben diejenigen das Gefühl, die jetzt im Lockdown daheim sitzen und dann im Jänner wieder wegen einem Urlaub, dass das für eine relative Minderheit machen müssen, die jetzt Spaß hat.
Gerechtigkeit auch zwischen anderen Aktivitäten. Ich sage, der Fußballplatz ist zu, das Rapidstadion, aber die Piste ist offen. Ist das auch ein Problem?
Das Rapidstadion ist zu, das Theater ist zu. Das Theater ist übrigens eigentlich in den letzten 8 Monaten, glaube ich, fast immer zu, bis auf 3 Monate dazwischen. Bestimmte Spaßarten werden privilegiert gegenüber anderen. Die Bars sind auch nicht offen, die Clubs für die Jugendlichen. Vielleicht brauchen es die Jugendlichen mehr als die 40-somethings. Also solche Gerechtigkeitserwägungen stellen sich dann gleich sehr schnell ein. Sie sind auch nicht leicht zu beantworten. Natürlich ist klar, der Beitrag des Tourismus zu unserer Wohlfahrt ist ein größerer als der des Theaters, jedenfalls was das Ökonomische betrifft. Sozusagen, was man gar nicht so sieht, ist, wie wichtig eigentlich Kunst und Kultur ist. Stellen wir uns vor, wir sitzen im Lockdown und hätten keine Musik, nicht Netflix, dürften keine Filme schauen. Also ohne Kunst und ohne Kultur wären wir überhaupt nicht mehr durchdrehen. Also so unwichtig ist Kultur nicht, wie man tut, aber natürlich der unmittelbare Beitrag zum BIP ist natürlich auch geringer als beim Tourismus, das sehe ich natürlich. Ja.
Wie ist Ihre Haltung zu den Schulen? Auch da ist sie abzuwägen, einerseits das hohe Infektionsrisiko, das es definitiv auch in den Schulen gibt, andererseits natürlich die Zukunft, die vielleicht für unsere Kinder auf dem Spiel steht.
Ja, ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man das Infektionsgeschehen kontrolliert. Und das wäre ja auch meine Kritik an der Regierung. Also zuerst macht man einen harten Lockdown, dann erzählt man, wir haben es geschafft und wir sind die Besten in Europa, jetzt gehen wir wieder im Sommer Halligalli machen, dann macht man wieder den nächsten großen Lockdown und dann will man wieder Tourismus machen. Es ist so ein Zickzack und der Bundeskanzler sagt dann hinterher, ich habe es immer schon gewusst, ich habe es nur nicht sagen traut. Also das ist keine Führung.
Weil er gesagt hat, er hätte schon früher den zweiten Lockdown jetzt.
Ja, ich verstehe auch, dass er hat bestimmt Widerstand gegen, wenn er eine, ich glaube ihm, es ist authentisch, dass er eher auf der vorsichtigen Seite ist und dass er Widerstand hat, ja, in den Ländern, vielleicht auch vom Gesundheitsminister, was weiß ich, ja. Aber das hatte die Angela Merkel auch, ja, und die fährt seit einem Jahr ihre klare Linie und fahrt den Leuten in die Parade, wenn es zu viel Unvorsichtigkeit gibt, und den Unterschied siehst du erst dann in den Infektionszahlen. Und die deutschen Infektionszahlen erlauben das Öffnen der Schulen, ja. Und unsere haben es halt vor 3 Wochen nicht erlaubt, ja. Jetzt kommen wir möglicherweise in eine Situation, wo es es wieder erlaubt. Und da würde ich sagen, ja, natürlich, die Schulen, insbesondere die Unterstufe und die Volksschulen sind das, was als erstes geöffnet werden müssen, weil die Kinder sind die am härtesten leiden.
Mhm. Jetzt kommen die Massentests, sie beginnen am Freitag. Ja. Für einen Individualisten wie Sie ist das Wort Massentest schon wahrscheinlich ein Horror. Na, würden Sie mitmachen?
Ich werde bestimmt mitmachen. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das Problem ist ja, sie sind freiwillig. Dadurch wird nur die Hälfte der Bevölkerung vielleicht mitmachen und jeder hat gute Gründe oder manche haben gute Gründe, nicht teilzunehmen. Ich habe eh relativ wenig soziale Kontakte, weil ich mich sehr dran halte. Also ich sehe Sie jetzt und wenn ich sonstige Arbeiten zu tun habe, was es sich nicht vermeiden lässt.
Wir haben zwei Meter Aufstand zwischen
uns. Aber ansonsten bin ich eh vollkommen isoliert. Und außerdem habe ich in den letzten vier Monaten, glaube ich, oder drei Monate vier so Tests gemacht. Ja. Insofern werde ich es nicht unbedingt brauchen. Also klar, sozusagen die Momentaufnahme
ist
interessant, aber ich werde es machen. Ja. Meine Mutter werde ich nicht hinführen, weil die sieht fünf Leute, aber es ist wichtig, dass die fünf Leute um sie herum diese Tests machen und nicht sie, weil wem anders sieht sie eh nicht. Also so solche Abwägungen wird man natürlich treffen und das ist auch vernünftig.
Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, die, glaube ich, eine gesellschaftlich sehr, sehr heikle ist. Jetzt soll die Impfung kommen demnächst, vielleicht heuer noch. Hält es eine Gesellschaft aus, dass vielleicht Reiseveranstalter, dass vielleicht Diskotheken, dass Restaurants sagen, in meinem Betrieb kommst du nur hinein, wenn du mir den gültigen Impfpass mit der Covid-Impfung auch vorweist? Oder ist das aus Ihrer Sicht so eine Impfpflicht durch die Hintertür, die einfach die Gesellschaft eben durch die Hintertür einführt, aushaltbar?
Also erst einmal ist es wahrscheinlich in der rechtlichen Handhabe eines jeden Unternehmens, das für sich zu machen. Außerdem, was die Reisen betrifft, würde ja dann zum Beispiel auch Deutschland sagen, bei uns dürft ihr nur einreisen, wenn ihr geimpft seid, da brauchen wir in Österreich nicht drüber diskutieren, das ist deren Angelegenheit. Drittens würde ich sagen, wir müssen über die Impfpflicht überhaupt nochmal genau diskutieren. Es gibt so diesen Reflex zu sagen, wir sind immer gegen Pflicht. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen circa gleich alt, ich vielleicht ein bisschen älter als Sie. In den 60er und 50er Jahren gab es ja de facto Impfpflicht. Und
mit Impfungen, die aber lange Jahre probiert und getestet waren.
Aber ich würde mal sagen, alles, was heute auf den Markt kommt, ist besser getestet und genauer durchschaut und sicherer als das, was wir in den 40 und in den 50er Jahren hatte. Also da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja. Wahrscheinlich das Beste ist, es gibt keine Impfpflicht und so viele Leute wie möglich impfen sich. Das ist ja weil es geht ja darum, dass wir diese, darf ich das sagen, geschissene Pandemie endlich am Hinter
uns haben. Selbstverständlich, ja, wir denken uns, glaube ich, alle das Gleiche darüber.
Endlich hinter uns haben und die haben wir nur dann hinter uns, wenn 60% der 70% der Bevölkerung geimpft werden. Natürlich kann man sagen, ich kann mich ja impfen lassen, dann bin ich safe und wer sich dann nicht impfen lässt, der ist selber schuld. Dann machen wir halt auf und dann ist halt jeder seines Unglücks Schmied, wenn man so will. Stimmt nur nicht für diejenigen, die sich aus Gründen, weil sie krank sind, weil sie Immunsuppression haben, weil sie vielleicht Krebs haben oder sonst irgendwas, nicht impfen lassen können. Die sind eigentlich auf die Solidarität der anderen angewiesen.
Danke fürs Gespräch und danke fürs Kommen.
Danke auch.
Okay, vielleicht sehen sich ja der ein oder andere von uns wirklich nach dem Frühjahrslockdown zurück. Immerhin war es da draußen noch warm, man konnte den ganzen Tag im Freien verbringen, ohne dabei drei Paar Handschuhe tragen zu müssen und Vitamin D gab es von der Sonne und nicht aus Kapseln. Aber auch die Winterzeit werden wir gemeinsam durchstehen. Davon bin ich überzeugt. Mit genug Keksen, hausgemachten Punsch und dem ein oder anderen Online-Unterhaltungsprogramm klappt das schon. Ich habe zum Beispiel letztens eine virtuelle Weinverkostung gemacht und so ein bisschen Abwechslung in meinen Abend daheim gebracht. Falls ihr aber doch mehr zu den Serienfans gehört oder durch den Lockdown gezwungenermaßen dazu geworden seid, schaut doch mal auf kurier.at vorbei. Dort findet ihr 5 Serientipps, auf die wir uns im Dezember auf Netflix und Co. freuen können. Mein ganz persönlicher Unterhaltungstipp ist natürlich den Kurier Daily Podcast hören. Aber das wisst ihr ja schon. Ansonsten ist natürlich auch Musik immer ein guter Stimmungsaufheller und dabei können wir euch helfen. Daher spielen wir euch jetzt noch den meistgestreamten Spotify-Song aus dem Jahr 2020 und zwar Blinding Lights von The Weeknd. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, wir hören uns auch morgen wieder.
I can sleep in tonight.